Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das ist, mir gegenüber sitzt Marco Hünecke. Herr Hünecke, vielleicht können Sie sich gleich kurz selber vorstellen. Mich brauche ich, glaube ich, nicht mehr vorzustellen. Ich gehöre ja zum Inventar. Herr Hünecke, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wer sind Sie?
Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Marco Hünecke, gebürtig in Bremen, aufgewachsen in Bremen und auch ziemlich viel Zeit verbracht die letzten Jahre in Bremen. Also bin
und Sie wollen auch in Bremen bleiben?
Ich fühle mich hier total wohl, also ich wollte auch in Bremen bleiben. Man hat überall ein paar Unwägbarkeiten, da kommen wir vielleicht auch noch drauf während des Gesprächs, aber ich fühle mich wohl in Bremen. Bremen ist ein bisschen überschaubar, ein bisschen dörflich geblieben im Vergleich zu Hamburg oder anderen Städten. Also es ist klein, aber ganz schick. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl.
Sie wohnen allerdings auch in Seehausen, das noch dörflicher ist als jetzt meinetwegen die Innenstadt, ne?
Ja, also ich komme ja ursprünglich also aus Mahndorf zu meiner Zeit. Das sieht man an meinen grauen Haaren. Also da war Mahndorf auch noch ein Dorf. Da war das noch ein bisschen beschaulicher. Da gab es den Weserpark noch nicht und alles. Mhm. Also da war das ähnlich wie Seehausen jetzt. Und dann hat es mich ein bisschen querbeet verschlagen über Olten, Borgfeld, Timmersloh. Und dann bin ich letztendlich dank meiner jetzigen Frau in Seehausen gelandet, weil die hatte da ein schönes Haus und hat mich daher geholt. Und ja, jetzt bin ich da und fühle mich da total wohl. Ja.
Seit wann sind Sie Vorsitzender des Zentralelternbeirats?
Jetzt knapp anderthalb Jahre, glaube ich.
Sie waren aber vorher auch schon Mitglied des Zentralelternbeirats?
Ich war vorher über die GEBs, war ich schon Mitglied des ZTDBs. Da war ich noch nicht Sprecher, genau, da war ich Vorstandsmitglied und habe mich da um den Bereich Grundschulen gekümmert. Danach Sekundarstufe 1 und dann, als Martin den Posten geräumt hat. Herr Steuwesand den Posten geräumt hat. Habe ich mich dann bereit erklärt, das zu übernehmen.
Genau. Ja. Sie haben ein Kind oder mehrere Kinder?
Ich habe eine Tochter.
Eine Tochter, die hat in Seehausen, glaube ich, auch den Kindergarten besucht. Da haben Sie sich nämlich auch schon engagiert, ne?
Da habe ich mich auch engagiert
damals. Kommen wir gleich noch zu.
Gut.
Da haben Sie sich auch engagiert und dann haben Sie sich für den Verbleib der Grundschule in Seehausen mitgestritten, wie ganz Seehausen im Prinzip sich gestritten hat. Mit Erfolg, muss man sagen. Die Grundschule ist noch da. Heute wäre es auch unfassbar, wenn man die nicht mehr hätte, weil es ja an Schulräumen fehlt. Ne? Läuft das gut in der Grundschule Seehausen?
Ja, ausgezeichnet. Wir haben da ein ganz, ganz tolles Lehrerinnen-Team. Und ist halt eine beschauliche Schule, ist ja noch eine der letzten Bremer Dorfschulen, wenn wir sie mal so in Anführungsstrichen setzen wollen, mit einer überschaubaren Größe. Und hat jetzt gerade eine neue Schulleitung bekommen, die jetzt wieder da ist, nachdem die alte verdient in Ruhestand gegangen ist, die zu meiner Zeit oder zu der Zeit meiner Tochter da war. Aber ist eine tolle Schule, ist jetzt ja ganz schick renoviert, seit ein paar Monaten ja fertig. Und also
wie
das,
viele Klassen sind da
überhaupt? Es hat sich, naja, die ist halbzügig. Also es sind im Grunde genommen zwei volle Klassenverbände. Jetzt steigt es gerade wie überall in den Schulen ein bisschen an. Also jetzt werden auch da die Klassen größer. Bis jetzt konnte man immer zwei Klassen in eins bespielen quasi, weil es immer so 10 bis 12 Schülerinnen und Schüler waren.
Also jahrgangsübergreifend, so altersübergreifend, ja.
Und das ist auch ein total tolles Konzept, genau. Das fand ich auch super, weil das bringt den Kindern enorm viel.
Mhm. Sie sind ein Tausendsasser, finde ich. Ich habe mal bei uns im Archiv geguckt und ich weiß nicht, haben Sie hier einen Namensvetter, Herr Hünecke, in Bremen?
Wüsste ich spontan.
Ah ja, okay, dann haben wir ja viel zu besprechen. Sie sind Tuning-Experte. Oder waren es zumindest mal. Sie hatten, glaube ich, mal ein Geschäft, weiß ich nicht, ob Sie es noch haben, wo man Autos tunen konnte, vor allen Dingen Hi-Fi, glaube ich, war das, ne?
Ja, das habe ich mal gemacht, das Geschäft.
M-Tech.
Genau.
Tresemannstraße.
Das war einer meiner teureren Ausflüge, weil ich habe das damals angefangen mit einem Kollegen zusammen. Das lief auch sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben mal ein bisschen Fahrzeugoptimierung und
Vor allen Dingen High Fidelity, sowas oder alles Mögliche?
Auch Motortuning, Umbauten, also auch sowas. Wir haben auch hier zum Beispiel damals mal einen von diesen VIP-Bussen der BRG umgerüstet, mit Video- und Audiotechnik ausgerüstet und so weiter und so fort. Also das haben wir gemacht. Dann haben wir natürlich Leistungsoptimierung und Leistungssteigerung gemacht bei Fahrzeugen bis hin zu, wir hatten halt als Großauftraggeber, und das war halt auch dann im Endeffekt das Verhängnis der Firma M-Tech, weil daran ist sie dann gescheitert, hatten wir die Mercedes-Benz-Niederlassung in Bremen. Und dann kam ja irgendwann die Wirtschaftskrise, dass auch die ihre Leute irgendwie versuchen mussten auszulasten. Dann haben die uns die Aufträge gekündigt und dann war es halt zu Ende mit der Firma M-Tech und damit dann auch mit meinem Tuning-Geschäft. Und dann habe ich mich wieder konzentriert auf das, was ich schon seit über 20 Jahren mache, auf den IT-Bereich. Ja. Und damit bin ich vorher und hinterher gut gefahren. Von daher, da bleibe ich jetzt auch bei.
Was hatten Sie denn für ein Auto? Wie getuned war das denn? Oder haben Sie immer noch so ein aber Sie hatten mal ein sehr getuntes Auto. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das was anderes ist, weil man muss das Hobby ja, also man, wenn man sich für so ein Geschäft, wenn man so ein Geschäft aufmacht, muss man Interesse dran haben. Ne? Außerdem braucht man als Werbung wahrscheinlich so ein Auto.
Sowohl als auch, ja. Wir hatten da sowohl ab und zu mal ein paar Schaufahrzeuge, zum Beispiel hergerichteten Scirocco damals, wo das neue Scirocco-Modell quasi rauskam von Volkswagen, von unserem Haustuner. Wir haben damals mit einem Haustuner aus der Nähe von Hannover zusammengearbeitet und von denen hatten wir dann mal, da sind wir auch mal auf der Fahrzeugmesse hier in den Messehallen gewesen, haben das da mal ausgestellt, hatten da mal einen Stand und so weiter und da und dann.
Wen sind Sie gefahren?
Eine Zeit lang, ja. Und dann, also mein Hauptauto waren immer Kombis, da ich mich ja liebend gerne mit meinen Hunden beschäftige, brauche ich immer ein Kombi. Also da war dann so ein Fahrzeug, war mal schön zum Fahren. Genauso wie einige andere auch, an denen ich sehr viel Spaß hatte, die mal zu fahren, kurze Zeit. Aber das war nie eine Lösung, wo ich mal mit meiner Familie und meinen Tieren mitfahren konnte. Deshalb muss es denn immer ein Kombi sein. Irgendwie.
Wie viele Hunde haben Sie denn? Weil Sie sagen, die Hunde.
Ich hatte mal zwischendurch 2 und 3 und jetzt konzentriere ich mich auf einen, das reicht.
Dann haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie das auch waren, eine Wasserskianlage wollten Sie mal errichten.
Auch das war mal ein Projekt, was wir gerne in Bremen mal umsetzen wollten.
Obervieland war Unisee, aber irgendwie gab es im Beirat dann immer Wirbel, eine Wasserskianlage im Bootshausstil. Ne, das haben Sie versucht. Sie waren auch davon überzeugt, Herr Eckhoff hat sich, glaube ich, auch die CDU hat sich dafür erwärmen können, aber letztlich hat der Beirat dann so viel sich dagegen aufgelehnt, dass daraus nichts geworden ist. Ja, wie sind Sie denn darauf gekommen, wenn Sie, eigentlich sind Sie IT-Spezialist, dann waren Sie Autotuner und dann sind Sie mit einer Wasserskianlage um die Ecke gekommen?
Das mit dem Autotunen und dem Wasserski, das lief im Grunde genommen parallel. Ich hatte das mit einem Freund zusammen als Hobby. Wir sind damals auf ein paar Wasserskianlagen gefahren, zum Beispiel oben im Raum Cuxhaven gibt es ja eine uralte Wasserskianlage, die es schon ganz, ganz lange gibt. Da sind wir hingewiesen und dann fanden wir das total interessant und konzeptionell und im ganzen Bremer Raum und Bremer Umland, mittlerweile gibt es ja in Euthen eine, aber im ganzen Bremer Raum und Bremer Umland gab es gar nichts. Da musste man dann erst wieder bis Osnabrück fast fahren quasi, bis da zu dem Freizeit- und Campinggelände, wo es denn eine gab und da haben wir dann gedacht, wir sollten das doch mal in Bremen etablieren und haben das versucht. Wir haben dann zu einem der größten Konstrukteure damals Kontakt aufgenommen. Der ist dann hergekommen und hat sich das angeguckt. Wir haben ein paar Objekte durchgespielt, unter anderem Unisee. Dann hatten wir hier in Habenhausen einen See im Auge und so weiter. Und wie gesagt, Unisee war unser Favorit, weil das auch eigentlich eine schöne Lage ist. Aber da hieß es denn auch von vielen, die da sind, nee, und sollte konzeptionell so bleiben, wie es schon immer ist. Und obwohl man ja mittlerweile, es gab ja vorher da Surfen und auch die Optimistensegler, das Problem am Uni oder Stadtwallsee, wie wir ihn auch immer nennen wollen, ist ja, dass wir mittlerweile so hohen Baumbewuchs haben, dass wir kaum noch Windeinfall haben. Das heißt, das, was in meiner Jugend mal ging mit Surfkursen und so weiter, das macht eigentlich mittlerweile kaum noch Spaß, weil kein Wind mehr da ist. Und deshalb hatten wir gedacht, etablieren wir sowas und das fanden wir auch eine tolle Idee, aber es gab mehr Bedenkenträger dagegen und deshalb ist es leider nichts geworden. Aber die Idee finde ich immer noch gut.
Hat Sie das frustriert? Weil Sie waren ja bestimmt 2 Jahre mit zugange, ne? Bis das durch alle Gremien war und immer wieder auftauchen im Beirat und da werben für oder so in den Ressorts rumstiefeln. Hat Sie das genervt oder waren Sie danach irgendwie am Boden zerstört? Oder?
Nein, ich finde, es ist ja immer, wenn man in der Politik gerne was umsetzen möchte oder irgendwas da auf den Weg bringen möchte, ist es ja immer ein recht langwieriger Weg in Deutschland. Von daher muss man denn sich schon ein bisschen Zeit nehmen, tief durchatmen und sich vornehmen, dass man nicht gleich nach der ersten Hürde im Grunde genommen das Handtuch schmeißt, sondern ein bisschen am Ball bleibt. Deshalb haben wir ja sogar damals auf den Unipartys Unterschriften gesammelt und so weiter und so fort, wo denn dieses Festival am Unisee war und solche Sachen. Aber wie gesagt, wir konnten letztendlich den Beirat leider nicht überzeugen und dann ist es halt nichts geworden.
Vielleicht wird es jetzt noch was. Aber Sie haben keine Lust mehr, das nochmal zu versuchen.
Ich habe mir da
10 Jahre sind ungefähr vergangen, ne? Kann das sein? Kann das ungefähr hinkommen?
20 jetzt bald. 2004 bis 2006
ja, genau.
lief die Geschichte. Also ist jetzt bald 20 Jahre her. Ich hatte.
Sie haben noch alles in der Schublade. Den Beirat noch mal schockieren, können Sie überhaupt machen.
Prinzipiell ist das relativ schnell wieder aufgelegt. Und wie gesagt, ich finde es immer noch schade, weil wir sind ein Oberzentrum, wir haben hier Kapazitäten und wir hatten das damals auch extra im Bereich Uni und so angedacht, weil ich auch immer im Hinterkopf hatte, man kann das auch als Sport für Schule und Uni mit anbieten, weil man kann ja eben, wir müssen ja mal ehrlich sein, diese Wasserskianlagen sowie alle anderen Freizeitaktivitäten sind meist jetzt nur noch, gerade wo jetzt auch Ganztagsschule und so immer mehr im Kommen ist, nachmittags ausgelastet und an den Wochenenden. Das heißt, man hätte super denn günstige Offerten machen können für Schulklassen etc., dass man nicht immer nur ins Lasertag oder sonst wo hingehen muss, sondern auch mal hätte versuchen können, Wasserski zu fahren. Und ich sehe da immer noch einen Markt für, also meiner Meinung nach wäre das eine Bereicherung für Bremen, aber wie gesagt, es wurde nicht so gesehen damals leider.
Aber wie gesagt, vielleicht gibt es noch mal neue.
Das nimmt man sportlich.
Sie haben, habe ich gelesen, Sie waren für die Pläne mit zuständig, als der evangelische Kindergarten, das Gemeindehaus für den evangelischen Kindergarten umgebaut wird. Auch von sowas haben Sie Ahnung. Ne? Da gehörten Sie mit zu denen, die das mitgeplant haben?
Naja, ich bin da im Grunde genommen, deshalb bin ich jetzt auch im ZDB. Ja, ja, das stimmt. Also ich bin da reingerutscht. Ich habe eigentlich nur Elternsprecher in der Kita gemacht. Dann ging es darum, dass der Kindergarten so klein ist, dass wir immer zu viele Anmeldungen hatten. Und wir haben ja nun mal eine bisschen exponierte Lage da in Seehausen. Das heißt, wenn man dann in die nächste Kita will, muss man erstmal quer das ganze GVZ, was man natürlich kleinen Kindern schwerlich zumuten kann. Und wir haben auch da auf dem Dorf ja ein paar Frauen, die auch alleinerziehend sind, die dann zusehen müssen, wie sie mit dem Fahrrad ihr Kind zur nächsten Kita bringen. Und das ist natürlich ein sehr sportliches Unterfangen von da aus. Und deshalb hatten wir damals angeleiert, dass die Kita doch ausgebaut wird. Da war man zur damaligen Zeit auch sehr, sehr skeptisch und hat dann auf Drängen. Und dann bin ich halt auch in die Gemeinde reingerutscht, habe dann auch ein paar Jahre lang den ersten Vorsitzenden der Kirchengemeinde gemacht. Und in dem Zuge haben wir dann einen Teil des eigentlichen Gemeindehauses umgebaut und da noch eine weitere alterserweiterte Kita-Gruppe mit 15 Kindern integriert, wo man mir damals auf den Kopf zugesagt hatte, die lebt nur 2-3 Jahre, dann ist sowieso durch mit den Kindern. Und bis jetzt ist sie toi 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 ausgelastet, also so falsch kann es nicht gewesen sein. Und das war dann auch der Punkt, wo im gleichen Zuge gegenüber im Grunde genommen die Schule geschlossen werden sollte, wo ich gesagt habe, wir bauen auf Kita-Seite aus, weil wir zu wenig Plätze haben. Und drüben war dann die Idee von SKB, die Schule zu schließen, weil angeblich keine Kinder da wären. Und das
Senator halt für Kinder und Bildung, muss man dazu sagen. SKB ist für Sie ein ganz normaler Begriff. Für unsere Zuhörer, für manche jedenfalls vielleicht nicht. Auf jeden Fall, das ist ungefähr das, was ich über Sie gefunden habe. Jetzt sind Sie UCC-Spezialist, stimmt das? Für Unified Communication und Collaboration, ich wusste gar nicht, was das ist, arbeiten. Das ist auch eine IT, gehört zur IT sozusagen, stimmt das?
Das ist
in Ihrer eigenen Firma oder sind Sie jetzt angestellt? Nein. Ach, Sie haben eine eigene Firma.
Ich habe eine eigene Firma, ich bin selbstständig.
Ist Teams sowas?
Ich kooperiere, genau.
Wenn Sie bei uns Teams installieren würden und das ganze Haus mitnehmen, wie man über Teams telefoniert und Konferenzen steuert, Dateien anlegt, ablegt, Ordner macht, da wären Sie einer, der uns dabei helfen würde.
Genau, das ist eins der Projekte. Früher war es im Grunde genommen ja ein bisschen mehr getrennt. Da hat der eine die Telefonanlagen gemacht und der andere hat im Grunde genommen sich um die IT gekümmert. Seitdem es zusammengewachsen ist, wir mit IP-Telefonie, wie Sie schon sagen, Teams, WebEx, wie es denn alles heißt, arbeiten und das immer weiter zusammengewachsen ist, ist das im Grunde genommen dieser übergreifende Begriff. Und
das ist auf jeden Fall das, wo Sie tätig sind mit Ihrer eigenen Firma. Ich habe nämlich nochmal Unified Communication and Collaboration, das wird in Deutsch Integration von Kommunikationsformen und Kanälen zur Zusammenarbeit genannt. Da habe ich natürlich auch an Teams gedacht. Und die Firma heißt CompTech.
Genau.
Ah ja. Jetzt kommen wir mal zu Ihrem, wahrscheinlich dem Teil, der Sie am meisten in Anspruch nimmt, weil Ihr Kind geht ja nicht mehr zur Grundschule und mit der Kita haben Sie wahrscheinlich auch nichts mehr zu tun direkt. Vorsitz des Zentralelternbeirats. Was ist eigentlich das? Also Bildung ist ja, es gibt eine Bildungsmisere in Bremen, das muss man sagen. Die gibt es auch nicht erst seit 2 und auch nicht erst seit 10 Jahren, sondern noch länger. Was ist das Schlimmste eigentlich in Ihren Augen? Wo musste, wenn man sich das wünschen würde und einen Zauberstab hätte, sofort was ändern?
Sofort was geändert werden sollte meiner Meinung nach an den Lernbedingungen im Grunde genommen, die sowohl die Lehrenden als auch die Lernenden, also Schüler und Schülerinnen und auch die Lehrer, vorfinden an ihrer Umgebung. Und das sind im Grunde genommen, finde ich, das größte Problem, was wir haben. Es ist so viel abgebaut worden über die Jahre nach meiner Schulzeit. Es sind ja viele Schulen geschlossen worden, wo man jetzt im Grunde genommen händeringend sucht und wieder irgendwelche Grundstücke oder Gebäude finden muss. Und die anderen Schulen, wo ich ja nun über meine Freizeitbeschäftigung, über die wir gerade reden, öfter mal zugegen bin, bin ich immer erschrocken, dass ich häufig denn Bauten sehe, die im Grunde genommen so aussehen wie zu der Zeit, zu der ich zur Schule gegangen bin, die ja laut meiner grauen Haare schon ziemlich lange her ist. Und das finde ich.
Der Sanierungsstau ist es also, der Sie am meisten, der wo Sie am meisten meinen, da müsste sich was ändern.
Genau, weil wenn wir eine angepasste, an die heutige Lernanforderungen angepasste Umgebung hätten, wären viele Schüler und auch viele Lehrenden mit viel mehr Engagement und viel mehr Freude dabei, glaube ich, weil es ist halt ein Teil nicht mehr zeitgemäß. Und das Traurige ist auch, dann verlieren auch Kinder und sowohl als auch Lehrer die Lust. Und ehrlicherweise, auch wenn wir von einer Misere reden, wir haben wirklich, glaube ich, auch ganz gute Schülerinnen und Schüler, die natürlich mit ihrem Päckchen in Bremen kommen, wie in keinem anderen Bundesland oder wie in keiner anderen größeren Stadt. Das wissen wir ja. Und ich glaube, die bemühen sich schon, sowohl wie auch die Lehrer. Aber natürlich ist das Umfeld äußerst schwierig, sowohl finanziell als auch baulich, als auch die ganzen anderen Begleiterscheinungen. Wir haben ja europaweit Lehrermangel. Da können wir jetzt auf die Schnelle nichts dran drehen. Das ist jahrzehntelang verschlafen worden, im Grunde genommen, das wieder ein bisschen zu intensivieren, obwohl die Geburtenraten gestiegen sind und das ja nicht
vergessen. Und immer mehr Abiturienten und Studenten es gibt, ne? Das ist ja auch so ein Phänomen. Das, ja. Ja. Ich hätte gedacht, Sie würden jetzt sagen, die Ausstattung von Grundschulen in herausfordernden Lagen oder wie es heißt, mit doppelter Besetzung wäre das Thema, was Sie am meisten antreibt, weil da geht es ja um soziale Gerechtigkeit, was der Zentralelternbeirat schon oft angemahnt hat, aber auch Sie persönlich, dass man kleinen Kindern das Leben schwerer macht, tatsächlich das Leben schwerer macht, indem man, gerade wenn sie ein Päckchen zu tragen an ihnen nicht hilft, danach besser weiterzukommen.
Das ist einer der Hauptthemen, ja genau. Da haben wir jetzt auch gerade, ich war ja sowohl bei den AGs als auch bei den runden Tischen jetzt zugegen. Und auch gerade da haben wir das sowohl im Labor der guten Ideen, wie eine der AGs hieß und so weiter, behandelt und auch gesagt, dass gerade das, wie Sie angesprochen haben, gerade auch die herausfordernden Lagen, aber auch die brauchen für ihre Schülerinnen und Schüler, gerade da ist es am problematischen. Und das ist das, was ich eingehend meinte. Wenn wir da schon im Grunde genommen eine Überbelegung der Schulen haben, wenn wir da die Schulhöfe, wo die Kinder ein bisschen Ausgleich brauchen, um sich mal auszupowern zwischen den Stunden, zustellen mit Containern, was wir ja müssen, wenn wir keine Gebäude haben, weil wir müssen die Kinder irgendwo unterbringen, weil wir müssen sie beschulen, aus der Nummer kommen wir nicht raus. Und dann ist natürlich diese Spirale da, dass sich im Grunde genommen von den Kindern, die sich nicht ausbauen können, wo ein Schulhof, der eigentlich für 200 Schüler gedacht ist, mit 400 belegt ist, nur noch halb so groß ist, keine Spielgeräte vielleicht mehr vorhanden sind, weil parallel noch gebaut wird oder die Turnhalle abgerissen wird, weil sie gerade marode ist oder wie auch immer und da auch kein Sport stattfinden kann, steigen wieder die Aggressionen, gibt es wieder mehr Probleme im Unterricht, findet teilweise nur 20 oder 30 Minuten Unterricht statt von 45 Minuten, weil die Kinder halt auch nicht ein Ausgleichsventil haben, sondern dann in den Klassen sitzen, nicht wissen, wohin mit ihrer Energie und dann, gelinde gesagt, über die Tische springen und die Lehrer erstmal 10, 15 Minuten brauchen, um sie in den Zaum zu kriegen, bevor sie überhaupt mit ihrem Unterricht beginnen können. Und das ist gerade in herausfordernden Lagen, finde ich, sehr schwierig. Deshalb würde, wenn man das Umfeld etwas verbessert, würden sich viele Probleme zumindest vermindern. Wir können sie nicht abstellen, die Probleme haben wir trotzdem. Aber es würde allen helfen, sowohl Schülern als auch Lehrern, im Grunde genommen in einem etwas besseren Umfeld, wo ein bisschen mehr Ausgleichsmöglichkeiten da wäre, vielleicht modernere Lernumgebungen mit mehr Differenzierungsräumen, die teilweise auch fehlen und so weiter, dann könnte man mehr machen und mehr beschicken.
Aber haben die Eltern da nicht auch eine Pflicht, auch in herausfordernden Lagen, dass ihre Kinder lernen, sich zu konzentrieren? Weil das lernt man ja auch schon als kleineres Kind, ne?
Da sprechen Sie bei mir einen offenen Punkt an. Ja, ich sehe ja auch immer so, und es steht ja auch im Schulgesetz, das wird zwar häufig verkannt, aber wir haben einen gemeinschaftlichen Erziehungsauftrag. Sowohl die Lehrer, die natürlich sich hauptsächlich darum kümmern, aber auch die Eltern können nicht einfach sagen, ich gebe mein Kind an der Schule ab, mach du mal bitte Erziehung. Ich hätte es gerne um 16:30 zurück, dann soll es erzogen sein, soll es kaputt sein, soll noch Abendbrot essen kriegen und dann soll es bitte ins Bett gehen. Also das ist halt auch nicht das Ziel, was wir erreichen wollen. Und leider wird es teilweise ein bisschen so gesehen, weil es wird immer mehr gefordert und gefordert von den Schulen. Und auch die Schulen, gerade auch mit der etwas dünneren Personaldecke, die wir aktuell haben, können das nicht alleine leisten. Also man muss auch sich als Elternteil an die Nase fassen und sagen, ich habe ein Kind in die Welt gesetzt, ich habe einen Erziehungsauftrag und auch ich muss mich mal um das Kind kümmern und muss versuchen, mein Kind, soweit es geht, zu unterstützen. Das ist meine persönliche Ansicht und da stehe ich auch zu, das habe ich auch vielfach kommuniziert. Und das Problem ist halt aber auch teilweise, wir haben ein bisschen ein Problem seit Corona, dass dieses Lehrer-Eltern-Verhältnis in Teilen ein bisschen gelitten hat, weil man hat sich da so ein bisschen entfernt voneinander und man hat teilweise ein bisschen das Gefühl, und das wird natürlich durch solche Sachen wie diese Vorfälle in der Stader Straße etc. und so weiter, denn wo diese Lagerbildung teilweise leider auch ein bisschen durch die Presse denn oder durch andere Parteien forciert wird, und das finde ich total bedauerlich, weil es funktioniert nur in einer Kooperation. Nur wenn man gemeinschaftlich das anpackt und wenn man auch als Eltern mal auf die Lehrer zugeht, aber auch als Lehrer mal die Eltern mitnimmt. Und weil wenn die Eltern immer nur außen vor gelassen werden und es heißt, ja, das läuft nicht mit ihrem Kind, ja, dann können Eltern auch nicht unterstützen, wenn sie nicht mal abgeholt werden und gesagt werden, das und das und das am Problem liegt vor, können wir mal drüber reden, gibt es vielleicht im häuslichen Umfeld irgendwas? Meist liegt es ja bei den Kindern immer an irgendwas. Die machen das ja nicht aus Langeweile.
Zur Ehrenrettung unserer Stader Straße muss ich sagen, da ging es ja nicht um Eltern kontra Lehrer, sondern da gab es ja auch Lehrer, die sich über eine besondere Person schon beschwert hatten. Ne? Es war nicht nur diese Front. Ne? Also,
nein, aber
ich war nicht dabei, ich werde es niemals beurteilen können. Und so, aber nichtsdestotrotz war es ja nicht etwa nur die Elternschaft. Ne?
Nein, es waren vielfältige Vorwürfe. Ich war dabei. Und es war auch...
Kennen Sie die Person denn und können Sie das beurteilen, ob da was dran ist oder nicht? Oder sind Sie dazu auch zu weit weg?
Die Person selber habe ich ja vor Ort nicht erlebt. Von daher bin ich da. Ich hatte da mein Kind nicht und ich habe da auch soweit nicht hospitiert oder mir das angeschaut. Von daher bin ich da.
Selbst das wäre auch nur so
da,
ein Minuteneindruck.
Bin ich da zu weit raus und genau. Und das Problem ist dann immer auch, wenn man sich sowas angucken kommt, das wurde ja auch genauso da kommuniziert. Natürlich, wenn irgendjemand von außen drauf guckt, ist der Zustand immer ein anderer, als wenn keiner guckt. Das ist ja häufig überall so, dass man sagt, dann fühlt man sich frei und benimmt sich anders, als wenn jemand einen kontrolliert. Also von daher hätte auch das, glaube ich, nicht mal Sinn gemacht. Trotzdem finde ich, es ist auch immer wichtig, egal wo die Vorfälle sind, egal was es ist. Wir haben vieles, was im Argen ist im Bildungssystem, vieles auch, was auch in der Kommunikation, jetzt sage ich es mal richtig, auch in der Kommunikation mit der Senatorin für Kinder und Bildung, auch die haben, was ihre Kommunikation angeht, noch Luft nach oben, weil auch da dauert es häufig zu lange und wird dann erst im Grunde genommen, ich beschwere mich nicht, wenn ich Anfragen habe, wird das sofort beantwortet, also bei mir geht das sehr schnell, muss ich wirklich eine Lanze brechen, also wenn ich wichtige Anliegen habe, bekomme ich dann äußerst schnelles und zackiges Feedback und häufig wird da erst reagiert, wenn es schon relativ weit fortgeschritten ist, und das ist halt schade, weil dann ist der Unmut häufig schon so groß, dass man mit so viel Aufwand das versuchen muss, wieder zu glätten oder in ordentliche Bahn zu lenken. Und das Problem, was ich immer sehe, ist, wenn man diese Konfrontation hat, im Endeffekt leiden tun da die Schülerinnen und Schüler drunter.
Ja, es gibt eigentlich nur Beschädigte hinterher. Ne? Das ist das Traurige daran. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Der Runde Tisch Bildung, da sind Sie dabei. Der hat Anfang März zum zweiten Mal getagt, wenn ich das richtig weiß. Also das vom Labor, die Ideen habe ich auch gelesen. Irgendwie wundert man sich ja manchmal, wenn man sowas liest, dass es Jahrzehnte dauert, bis so ein runder Tisch, an dem halt mehr Leute als nur die Behörde oder Parteien sitzen, eingerichtet wird, weil ja auch verschiedene Kammern dabei sind, dann eben Bildungsverbände, die das aber einfordern mussten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Dass dann ein Labor der Ideen entstehen kann, da frage ich mich, komisch, wieso kommt jetzt plötzlich nach so vielen Jahren mit Problemen, Finanzierungsproblemen, Personalmangelproblemen, plötzlich kommt man zu einem Labor der Ideen. Gibt es denn da überhaupt noch was man da ausbaldofern kann?
Es gibt erschreckenderweise erstaunlich viel, ja, was man da besprechen kann. Und man ist immer wieder erstaunt, obwohl wir ja so ein kleines Bundesland sind, sind wir ja doch ein Bundesland mit zwei Städten, die anscheinend relativ weit auseinander liegen.
65 Kilometer heißt
das. Ja, aber das Gefühl ist irgendwie sehr noch weit. Also
650 Kilometer.
Sehr viel weiter, genau. Ja, und weil wenn man gerade wenn man jetzt in diese AGs gegangen ist und dann Projekte vorgestellt wurden, die in Bremen gut laufen, in Bremerhaven nicht bekannt sind, wiederum andere in Bremerhaven angewendet werden, die in Bremen, warum auch immer, nicht umgesetzt worden sind und wobei das gut funktioniert, wo man dann sagt, wieso klappt, wo wir gerade drüber geredet haben, bei einer Entfernung von 65 Kilometern, wieso klappt die Kommunikation da nicht besser? Ja.
Aber das ist ein Behördenthema, ne? Auch wenn die Bildung in Bremerhaven ja unabhängig ist, ne? Aber nichtsdestotrotz, dass man sowas wie eine Plattform hat, wo man die besten Ideen austauscht, das ist ja nichts Neues, dass man sowas versucht, ne? Ich dachte auch immer, die Lehrer würden untereinander sowas austauschen. Entschuldigung, jetzt wird hier nebenan gesaugt, das könnte man vielleicht hören. Dass auch Lehrer untereinander sowas wie Arbeitsblätter, die sie selbst erstellt haben und so weiter, das gibt es ja auch. Ich glaube, es gibt da eine Plattform. Aber das ist doch voneinander lernen, ist doch eigentlich das Normalste der Welt.
Ja, aber das ist in den letzten Jahren definitiv zu kurz gekommen. Sowohl auf Schulebene als auch auf Bundeslandebene. Auch die Bundesländer machen ja mittlerweile sehr viele gute Sachen, wo man sich zum Beispiel, haben wir auch im Labor der guten Ideen ein paar Sachen behandelt, wo man sich dann mal Anleihen aus anderen Bundesländern holen soll, wo man zum Beispiel dieses Ranking des Unterrichts umsetzen kann. Gibt es in Baden-Württemberg eine tolle Plattform, wo man dann sagen kann, wie bewerte ich den Unterricht? Das ist auch immer mit Vorsicht zu genießen, aber zumindest mal solche Sachen einfach mal auch einzuführen, um mal zu erproben, ob das wirklich weiterführt und irgendwas bringt. Weil man muss ja nicht das Rad in jedem Bundesland neu erfinden. Und auch gerade diese Geschichte mit Bilden von Schulfamilien im Grunde genommen, dass man sagt, man schließt mehrere Schulen mit ähnlichem Einzugsgebiet und ähnlichen Problemlagen mal zu einem Kooperationskreis zusammen und sagt, tauscht euch mal aus, weil sowohl die Lehrkräfte als auch die Schulleitung haben ja aufgrund der vielfältigen Aufgaben, die ja in vielen Sachen leider ja ganz wenig mit Bildung zu tun haben, die sie aber aufgebürdet bekommen haben, weil wir zu wenig Verwaltungskräfte in Schule haben und so weiter und so fort, haben sie ja keine Zeit, sich wirklich mal auch in Ruhe auszutauschen. Und auch ihre multiprofessionellen Teams, auf die wir ja nun gerade hinarbeiten in Schule, auch mal mitzunehmen und zu sagen, wir tauschen uns jetzt mal mit Schule X und Y aus. Und auch da ja, wie gesagt, erfindet im Moment jeder das Rad neu. Und auch das kann man ja sagen, wenn an X und an Y irgendwas gut läuft und was nicht läuft, wenn man sich austauscht, vielleicht kann man zwei Sachen finden, die matchen. Und dann übernimmt man es einfach, probiert es mal selber aus und spart sich damit viel Gehirnschmalz, was man aufwenden muss und viel Zeit, die man wieder verliert, bis man sowas selber umgesetzt oder als Idee hatte. Und das fehlt halt, diese kurzen Wege, die wir eigentlich sonst in Bremen haben, was eigentlich, wie gesagt, sonst in der Kommunikation total gut läuft, da sind wir da ein bisschen zu weit weg von und da müssen wir dran arbeiten, das ist ganz wichtig.
Es gibt allerdings ein prominentes Beispiel, nämlich das Qualitätsinstitut für Schule in Hamburg, was sich Bremen ja als Vorbild genommen hat. Allerdings habe ich den Eindruck, in Hamburg hat das ja zu großen Erfolgen geführt, sagt man, ne? Ich selber stecke da ja auch nicht drin, in Bremen sagt die Bildungsbehörde, würden auch unheimliche Fortschritte gemacht. Nur in Hamburg hat sich das in PISA zum Beispiel gezeigt. Ich weiß, viele können die Leistungsvergleiche nicht mehr hören. Aber in Bremen zeigt sich da irgendwie noch nichts. Was halten Sie denn davon? Also ich habe mir da mehr von versprochen. Das war ja auch, hat ja ewig gedauert, bis das überhaupt gegründet wurde. Dann wurde eine Direktorin gesucht. Es war alles irgendwie leider auch ziemlich schrecklich und langwierig. Weiß ich nicht. Was tut sich? Tut sich überhaupt was? Tut sich da was?
Also da habe ich eine ganz andere Meinung als Sie, interessanterweise. Ich glaube, Ihnen fehlt der Atem in dem Fall. Sie müssen da noch ein bisschen Geduld haben. Also die Problematik der Geschichte...
Ja, wissen Sie, warum ich keine Geduld mehr habe? Und ich habe ja nicht mal ein Kind hier in der Schule. Weil Willy Lemke vor gefühlt 50 Jahren gesagt hat, die PISA-Ergebnisse kann man nicht über Nacht verändern, da braucht man langen Atem. Aber wenn das ungefähr 20 Jahre her ist, mindestens, schätze ich mal 20 Jahre... Also das 20 Jahre ist schon ein langer Atem, oder?
An dem wir 15 Jahre fast nichts gemacht haben, ne?
Ja, auf jeden
außer,
Fall.
Außer irgendwas versucht und nach zwei Jahren wieder eingestellt. Das ist ja eins der Bremer Probleme, dass man immer viele tolle Ideen hat, aber dann die Konstanz
ein bisschen... Zum Beispiel schreib, wie du sprichst. Das gibt es ja, glaube ich, jetzt wirklich bundesweit gar nicht mehr, Gott sei Dank.
Zum Glück.
Hat Ihre Tochter darunter gelitten? Nee, ich hoffe nicht. Auf jeden Fall.
Wobei ich mich aber mit dem Töchterchen noch mal ein bisschen hingesetzt hatte und ich ja zu meiner Schulzeit noch was anderes gelernt habe. Von daher haben wir da ein bisschen Linie reingekriegt und das lief halt, wie gesagt, in dem kleinen System auch ganz, ganz anders, als es an großen Schulen läuft.
Ja, ja, klar. Also Sie meinen, ich bin zu ungeduldig und das ist aber der richtige Weg?
Nein, also jetzt, vor 20 Jahren hatten wir ja noch kein IQHB, da hat sich da auch noch keiner Gedanken drüber gemacht. Also ich glaube, das IQHB ist eine tolle Einrichtung. Nebenbei ist die Leiterin auch sehr engagiert und bemüht, die Susanne Kollmann, die kenne ich auch und mit der habe ich mich auch schon oder tausche mich auch regelmäßig aus, weil man muss ja informiert und am Ball bleiben, was in Bremen so läuft. Und das IQHB ist, glaube ich, eine super Einrichtung. Wir haben natürlich ganz andere Voraussetzungen hier als vor 15 Jahren in Hamburg, weil vor 15 Jahren in Hamburg lief es in Hamburg super. Hamburg hatte die finanziellen Ressourcen damals und auch personelle Ressourcen, was die Lehrer anging und so weiter, von denen wir hier in Bremen aktuell nur träumen können. Also die hatten da mehrere Milliarden, die da der Kollege damals im Grunde genommen umsteuern konnte, netterweise, weil er ganz gut konnte damals.
Der Rabe war das, ne?
Genau, der Kollege Rabe war das, der auch hier den Impulsvortrag auch beim ersten runden Tisch gehalten hat. Genau, und der hatte halt einen ganz guten Draht zum Bürgermeister und konnte damals mehrere Milliarden umsteuern ins Bildungssystem. Diese Möglichkeiten haben wir hier in Bremen gar nicht.
Das stimmt, aber war das nicht auch so, dass das Institut so aufgesetzt war, dass Unterricht besucht wurde, um zu gucken, wie es läuft und Anregungen zu geben und hier die Lehrer sich sehr dagegen gewehrt haben, weil sie dachten, sie werden kontrolliert und das gar nicht als Hilfestellung angenommen haben, dass das schon mal hier sehr kompliziert war?
Das ist einer der Punkte, die ich kritisiere. Und
wenn man das dann nicht durchsetzt, dann bringt es halt auch nichts. Dann ist es auch kein Qualitätsinstitut.
Jein. Also sagen wir mal so, es macht es dem Qualitätsinstitut merklich schwierig. Ich habe schon, glaube ich, x Male, er belächelt mich immer, wenn ich da wieder mitkomme beim Staatsrat, kritisiert, dass wir keine Schulentwickler haben. Wir brauchen externe Schulentwickler. Das kann die Schulaufsicht nicht leisten. Das kriegt sie nicht umgesetzt.
Es ist wie ein Berater, der sich das anguckt und sagt, da sollte man sich hinentwickeln.
Ja, und der sich im Grunde genommen die Zahlen des IQHBs vornimmt, sich das anguckt, auch die Ressourcen hat, schulübergreifend zu gucken. Der quasi durch Bremen fährt und sagt, so, wir haben ein super Projekt an einer Schule in Hemeling, was wir spiegeln könnten an eine Schule in Blumenthal, die sich noch nie gesehen haben, vielleicht bei irgendeiner Personalversammlung mal zwei Worte miteinander geredet haben, aber sonst sich nie sehen oder auch nie in Kontakt kämen, weil sie ja immer nur regional zusammengezogen werden zu ihren Sitzungen. Und dann sagen könnte, wir haben folgendes Konzept da und Projekt da ausgearbeitet, was wir spiegeln könnten an diese Schule, wo ihr die und die Probleme möglicherweise mit lösen könntet. Das war das, was ich vorhin auch meinte, mit im kleinen Kreise mit Schulfamilien und dass wir vor allen Dingen Schulentwickler bekommen, die von oben drauf gucken, die auch die Ressource haben, weil wie gesagt, in Schule können sie es nicht leisten, weil wir haben zu wenig Personal.
Aus das mehreren geht nicht. Gründen.
Und sie sind betriebsblind, weil sie, schon, weil sie schon viel zu viele
und Jahre... Und eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, weil es gibt ja auch, es gibt tolle Lehrer, aber es gibt auch nicht so tolle Lehrer und denen muss dann vielleicht einer von außen sagen, dass man den Unterricht nach 15 Jahren doch mal ändern muss.
Genau, und das ist halt wie gesagt das, was wir in Bremen auch leider noch nicht haben, was es ja zum Beispiel in Hamburg gibt, auch über dieses IQHB, es gibt ja dieses Schulranking, was auch öffentlich einsehbar ist.
Habe ich mich und auch was, schon häufiger
und was,
gefragt.
Genau, und was...
Was Ansporn ist natürlich, was sich ins Zeug zu legen.
Genau, was auch mal ein bisschen motiviert, wenn man sieht, und vielleicht auch den einen oder anderen, der, wie Sie ja gerade angesprochen haben, vielleicht nicht ganz so motiviert ist oder sagt, ich habe jetzt noch 3 Jahre und ach, muss ich jetzt wirklich noch... dass man im Grunde genommen vielleicht solche Leute dann auch mitnimmt und sagt, hör mal zu, schau dir mal dieses Ranking an und wir können da doch noch ein bisschen was dran drehen und uns ein bisschen verbessern, was die und die und die Punkte angeht und so weiter, weil wir ja auch gerne ein paar Schüler gewinnen möchten, wieder fürs nächste Schuljahr und so
wenn
weiter.
Wenn sich
und
das Gegenteil auslöst, ne? Das ist schwierig.
Das ist auch eine schwierige Geschichte, weil dann kommen natürlich wieder die Eltern, stellen sich hin und sagen, nee, mein Kind soll nicht an die Schule, nicht an die Schule, nicht an die Schule, weil da gefällt mir das und das nicht. Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, was man da, das ist ja genauso wie mit dem Ranking für diesen Unterricht, was ich vorhin gesagt habe. Auch da kann man ja viel Murks mitmachen, gerade wenn irgendwelche Schüler sagen, wir mögen diesen Lehrer nicht und machen dann mal ein negatives Ranking, obwohl der Unterricht eigentlich top ist, muss man auch das mit Vorsicht betrachten und beleuchten, ob das wirklich durchgängig so geht oder ob das halt nur so eine kurzfristige Erscheinung ist, um das mal zu sagen.
Vielleicht sollten Lehrer einfach nicht mehr verbeamtet werden, und zwar bundesweit, damit die sich auch nicht gegenseitig abwerben. Ich glaube, das wäre ein erster Schritt.
Das habe ich jetzt noch nicht so betrachtet, aber eine Option ist das mit Sicherheit. Ich weiß nicht zwingend, warum sie verbeamtet werden müssen.
Weiß ich auch nicht. Also eigentlich bei Polizei und Justiz versteht man das ja. Ne? Weil die unabhängig. Ich finde auch, dass man darüber nachdenken könnte, zumal an Privatschulen sieht man ja, dass es auch anders geht. Ne?
Genau.
Anfang März bei der zweiten Sitzung des Runden Tisches, ist da irgendwas Weltbewegendes passiert? Oder haben Sie das Gefühl, dass das... Also es soll ja gar nicht mehr so lange dauern, bis zum Sommer sollen ja Ergebnisse vorliegen. Gibt es da schon ein Teilergebnis oder irgendwas, was Sie sagen können, wohin sich das entwickelt, außer diesem, dass man mehr sich austauscht über erfolgreiche Projekte und voneinander lernt, was einem ja sofort einleuchtet?
Also es gibt noch keine weltbewegenden Ergebnisse. Das ist ja einer der Punkte, die ich in meinem, ich durfte ja der Vorletzte sein, der das Statement erhält, was ich angemahnt habe, dass die Projekte, die wir jetzt angestoßen haben, wie zum Beispiel uns mal auseinanderzusetzen mit einer Bildungsbaugesellschaft, die vielleicht auch mal zielführend gestaltet wird.
Aber es gibt ja eine, ne?
Ja, aber die bringt uns ja nichts in dieser Form, wie sie gerade da ist. Im Moment, in der aktuellen Ausgestaltung ist es eins, wir haben 3 Arbeitsplätze geschaffen und wir haben 300 Millionen akquiriert, im Grund, ich nenne es mal akquiriert, uns geliehen, um die Projekte, die uns weggefallen wären sonst, weil sie ein bisschen zweifelhaft finanziert waren vorher, um diese Projekte fertigzustellen. Das Problem dieser Bildungsbaugesellschaft ist aber ja, sie hat keinerlei Ressourcen. Sie bedient sich jetzt IB. IB ist sowieso überlastet, schafft ihr normales Arbeitspensum. Wenn wir mit IB bauen, wenn wir mit denen bauen wir 7 bis 10 Jahre, dann haben wir eine Schule da stehen. Die Zeit haben wir nicht. Wir haben jetzt so viele Schüler im Grundschulsystem, dass wir im Grunde genommen in spätestens 4 Jahren für optimistisch kalkuliert 5.000, wenn wir jetzt mal sagen, vielleicht kommen noch ein paar Ukrainer, die jetzt da immer ja noch sehr viel Ärger haben, wo wir noch gar nicht wissen, wie sich das überhaupt entwickelt, dank auch unserem Kollegen Trump, kommen vielleicht von da noch ein paar rüber oder aus anderen Gebieten, werden wir vielleicht auch bei 6.000 oder 6.500 landen, wo ich noch nicht weiß und die Bildungsbehörde weiß es auch noch nicht, wo sie sie denn zu dem Zeitpunkt unterbringen soll, wenn sie denn ins weiterführende System sollen, weil wir haben mit Bauen noch nicht begonnen. Wenn wir das mit Immobilien Bremen machen, brauchen wir 7 bis 10 Jahre, wir brauchen es aber in 4 oder 5.
Mit privaten Bauen, Private-Public Partnerships.
Das 3P-Modell zum Beispiel wäre eins, wo natürlich Bedenken sind, dass es uns teurer kommt. Aber man muss 2 Sachen betrachten. Erstmal, wir haben es jetzt die letzten 15 Jahre verschlafen, einfach mal rechtzeitig zu beginnen, was zu machen und rechtzeitig auszubauen. Dann hätte man vielleicht im öffentlichen, im Sektor der freien Hansestadt Bremen das langsam mal auf den Weg bringen können. Die Zeit ist verstrichen. Wir haben jetzt Projekte gemacht mit Breber und so weiter. Die schaffen es nicht und die möchten es auch gar nicht, weil das ist nicht deren Profession. Und wir müssen jetzt mal in die Gänge kommen. Bremen kann sich selber nicht leisten. Das Geld, was jetzt erhofft wird vom Bund, muss erstmal an viele Kanäle verteilt werden. Da brauchen wir was für die Brücken, für die Straßen, für die Häfen, für sonst was. Da bleibt für Bildung ein bisschen was über, aber längst nicht das, was wir für Bildungsbau brauchen. Und wir kriegen es, wenn es rein in öffentliche Hand geplant wird, bei aller Liebe, wir kriegen es zeitlich nicht hin. Und je mehr Behelfslösungen wir bauen, wir müssen uns ja nichts vormachen. Also ökologisch sind die Container eine Katastrophe. Wir heizen für draußen. Wir müssen eine Gründung und alles machen, eine Infrastruktur machen, die im Grunde genommen nur kurzweilig ist. Das heißt, wir investieren da Millionen, was wir hinterher wieder alles abreißen und wegreißen und abbauen. Nee, absolut nicht nachhaltig. Und je länger wir warten, desto mehr von diesen mobilen Behelfslösungen müssen wir bauen. Wir haben im Runden Tisch über einen kurzfristigen Bedarf für allein diese improvisierten Lösungen bis 2030 von gut 100 Millionen gesprochen, die wir nur im Grunde genommen verbauen, um sie hinterher wieder abzubauen. Ja. Also wenn man das gegenstellt und wenn man dann sagt, ja, die bösen Privaten, und das wird natürlich ein bisschen teurer, ja, erstmal müssen wir uns klar machen, im Moment werden irgendwie, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber zwischen 4 und 6 Euro den Quadratmeter Miete gezahlt. an Immobilien Bremen. Damit kann man keine Objekte unterhalten.
Naja, Private wollen eben auch verdienen, sonst würden sie es halt nicht machen. Das muss man halt auch mit einbeziehen. Ne? Das ist einfach so. Ja. Wenn man Private einbezieht, haben die das Recht zu sagen, davon möchte ich auch was haben, sonst würden sie es auch nicht machen.
Natürlich, aber wir haben ja laut Immobilien Bremen 700 Millionen Sanierungsstau. Ja, warum haben wir den? Weil sie natürlich auch keine auskömmlichen Mieten bekommen. Wie sollen sie jemanden, beauftragen und bezahlen, wenn kein Geld da ist? Wenn man 5, 6 Euro zahlt heutzutage für den Quadratmeter, wie soll da was unterhalten werden bei den aktuellen Kosten? Es funktioniert ja nicht. Also muss man das System ja anders aufbauen. Muss man sagen, die Senatorin für Kinder und Bildung kann eine vernünftige, marktgerechte Miete zahlen, mit der man diese Gebäude A bauen und B auch unterhalten kann. Und das müssen wir machen, egal ob wir jetzt mit öffentlicher Hand bauen oder ob wir die privaten mit ins Boot nehmen.
Und das gilt auch nicht nur für Schulen, ne?
Das gilt für alles Mögliche. Ja, genau. Und da müssen wir eh ran. Und von daher sehe ich da das Problem nicht. Und je länger wir warten, desto teurer kommt es uns.
Ein Damoklesschwert, was auch noch über dem Bildungssystem Bremen und über anderen schwebt, ist die Arbeitszeiterfassung bei Lehrern, ne? Wir haben schon zu wenig Lehrer. Stellen Sie sich mal vor, da werden auch noch Überstunden, müssen auch noch Überstunden abgebummelt werden. Wie soll das denn gehen? Oder leisten Lehrer eigentlich doch eher keine Überstunden?
Das würde ich differenziert sehen. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viel engagierte und motivierte Lehrer in Bremen, die, ich glaube, über Gebühr Leistung zeigen. Also die bringen wirklich mehr, als sie eigentlich müssten, ins System rein. Gerade auch, weil ich viele Lehrer erlebe, denen wirklich, und auch Schulleitung gerade, auch die tun mir wirklich leid, wenn ich die abends um 9 oder 10 kriege ich von denen teilweise noch E-Mails, weil die noch im Büro sitzen und ihre Sachen abarbeiten, die sie tagsüber nicht geschafft haben. Und
aber wenn die das geltend machen würden?
Wenn die das geltend machen würden, könnte man sich ganz warm anziehen. Auf der anderen Seite müssen alle Arbeitszeiterfassung machen. Es gibt ein Urteil, was europaweit umzusetzen ist. Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Es ist bloß, das sehe ich auch so, auf der anderen Seite eine total schwierige Sache bei Lehrern, das entsprechend umzusetzen, weil sie sind halt nicht im Grunde genommen normale Erwerbstätige, die kommen, einstempeln und hinterher ihren Kuli fallen lassen und wieder gehen, weil Lehrer sitzen ja auch zu Hause, dann telefonieren sie nochmal mit Eltern, dann arbeiten, korrigieren, arbeiten, entwickeln was für den nächsten Unterricht.
Obwohl auch schon das Stempeln ist ja, ob man dann im Büro sitzt und nichts tut und auf seinem Handy rumhampelt oder ob man tatsächlich arbeitet, ist ja auch noch eine Frage.
Da gibt es auch genügend Fragen.
Ist auch nicht so einfach. Nee. Auf jeden Fall, wenn die das durchsetzen und wahrscheinlich sind die Chancen gut, das durchzusetzen, dann kriegt Bremen und jedes andere Bundesland nochmal ein richtiges Problem, weil vor im Hintergrund des Fachkräftemangels Lehrermangels kann man sich gar nicht vorstellen, die Überstunden noch abgeglichen, außer durch Geld, was wir ja auch nicht haben.
Genau, also wie man es dreht und wendet, es ist ein schwieriges Unterfangen. Nicht umsonst tritt da die KMK, also die Kultusministerkonferenz, jetzt habe ich schon wieder eine Abkürzung benutzt, die nicht bekannt ist, auf die Bremse und sagt, wir eruieren mal und wir überlegen noch und wir gucken mal.
Man könnte die Ferien, habe ich gedacht, vielleicht einfach ausweiten. Das wäre zwar nicht gut für die Kinder und für ihr Bildungsniveau schlimmstenfalls, aber das wäre die einzige Möglichkeit, um die Überstunden abzufangen, wenn das überhaupt reichen würde.
Ja, wäre aber auch wiederum problematisch, jetzt gucke ich mal wieder aus Elternsicht, es wäre auch wieder problematisch, dann die Kinder irgendwo unterzubringen, weil wenn wir jüngere Kinder haben im Grundschulbereich, die Eltern bekommen es jetzt schon nicht hin, irgendwie die Ferien einigermaßen abzudecken, zumindest wenn man nicht Zugriff nochmal auf Oma, Opa oder Freund und Tante hat. Dann ist das jetzt schon schwierig mit 6 Wochen Sommerferien, Osterferien, Herbstferien, Weihnachtsferien. Das schafft ja kein Arbeitender, der mit seinen 6 Wochen Urlaub irgendwie klarkommen muss. Also muss man da jetzt schon Urlaubsharing machen, um das irgendwie einigermaßen hinzukriegen. Kann ich mehr gemeinschaftlich als Familie Urlaub nehmen? Und wenn wir das jetzt noch mehr ausweiten, abgesehen davon, dass es abträglich dem Rest gegenüber wäre, würde das auch aus Elternsicht gar nicht gehen.
War eigentlich nur ein Scherz. Ihre Tochter, wie alt ist denn die jetzt?
Die ist jetzt 12.
Und auf welche Schule geht die?
Geht aus Hermann Bösinger.
Ah ja, und sind Sie da zufrieden? Ist das eine gute Schule?
Ja.
Ah ja.
Ich bin da zufrieden, wirklich. Also,
ist ja beim Gymnasium, ne? Haben Sie überlegt, ob Gesamtschule oder Gymnasium?
Habe ich überlegt, ja. Und ehrlicherweise habe ich mir da gar nicht so viel Gedanken zu gemacht, sondern ich habe mein Töchterchen geschnappt, weil ich war ja vorher auch schon ein bisschen befasst mit dem System, weil ich ja schon, wie gesagt, Schulelternsprecher war und mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt habe. Ich habe mir ehrlicherweise mein Töchterchen geschnappt und gesagt, so, es gibt jetzt hier 20 Infotage und wir fahren jetzt jede Schulbesichtigung ab, die du dir wünschst, die du dir gerne angucken möchtest. War ein bisschen Aufwand, aber ich hab gesagt, guck du dir das an. Wir sind sowohl hier zu Privaten, hier direkt um die Ecke, rechts rum quasi, sind wir gewesen, St. Johann, genau, und haben uns alle möglichen anderen Schulen auch noch angeguckt. Und dann hat sie hinterher im Grunde genommen den Fokus gesetzt und muss ich sagen, Hut ab, war auch echt mutig von unserem behüteten Bullerbüder auf dem Dorf quasi, hat sie sich denn mitten in die Stadt eine große Schule ausgesucht, ist da alleine hingegangen aus ihrer Klasse.
Das wollte ich nämlich noch fragen, meistens gehen die ja mit ihren Freunden und Freundinnen. Ja, ne?
ging nicht, weil ein paar haben sich zum alten Gymnasium orientiert und an die Schule, wo sie gerne hin wollte, ging niemand, deshalb war sie da auch ein bisschen... Also sie war motiviert, weil sie sich ausgesucht hatte, aber ich glaube, sie hatte auch ein bisschen Angst alleine, weil das erste Mal, wo ich da vorher, ich bin dann mal mit Fahrrad mit ihr durch Bremen gefahren und wir sind da einfach mal hingeradelt und dann stand sie vor diesem riesigen Gebäude, vor diesem alten Gemäuer quasi, wenn wir es mal so nennen wollen, ist ja nun schon über 100 Jahre alt, hat sich das angeguckt und war erstmal erstaunt, dass das alles Schule ist, wo ja nun zwischen 900 und 1000 Schüler hingehen, während sie vorher ja mit 40 da doch eine sehr übersichtliche Umgebung hatte, ne? Und das war schon ein enormer Schritt für sie.
Aber sie ist ganz froh, die ist ganz glücklich da.
Die ist da total zufrieden. Ja, die hat da also schon.
Liegt das an dem Schwerpunkt der Schule oder an dem, was sie da an Fächern machen kann oder warum hat sie sich gerade für das Gymnasium entschieden?
Ich glaube, so weit sind sie in der vierten Klasse noch nicht, weil ich find's eh viel zu früh und das System ist auch nicht durchlässig genug, weil in der vierten Klasse müssen sie sich ja entscheiden, da sind sie gerade mal irgendwie 10 und, ja. Und für Jungs, finde ich, ist es noch doppelt schwierig. Also wäre es bei mir damals so gewesen, hätte es damals nicht noch die Orientierungsstufe gegeben. Ich wäre, glaube ich, nie auf dem Gymnasium gelandet, weil ich in dem Alter noch alles mögliche andere als Junge im Kopf hatte, aber nicht mich irgendwie fokussiert. Auf die Schule zu konzentrieren, da ist mein Töchterchen erstaunlicherweise anders, also das hat sie nicht von mir.
Und, aber wissen Sie denn, warum sie sich für das Hermann-Böse-Gymnasium entschieden hat?
Also sie ist da durchgegangen, hat sich die Präsentation von den, also es gab ja Vorführungen von den Lehrkräften, die dann auch die zukünftigen Klassen übernehmen, wo sie ein bisschen was gezeigt haben in den Klassenräumen und so weiter. Und dann haben sie da noch so eine in Anführungsstrichen Schnitzeljagd gemacht, wo man dann irgendwelche Punkte sammeln konnte und so. Und haben sie an anderen Schulen genauso gemacht. Also es gab mehrere, muss ich sagen, aus meiner Sicht. Aber man guckt als Erwachsener ganz anders drauf als die Kinder. Deshalb habe ich zu ihr gesagt, du guckst dir das selber an und suchst dir das selber aus. Weil ich hätte einen anderen Fokus gesetzt. Und das war ganz gut, dass ich es so nicht gemacht habe. Und und das gefiel ihr am besten. Und dann hat sie gesagt, wenn das klappt, das hätte ich gerne. Oh ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann versuchen wir unser Glück. Und ich muss mal eben auf Holz klopfen. Es hat funktioniert. Es wird ja jetzt jedes Jahr schwieriger, dass es funktioniert. Aber sie hat Glück gehabt.
Hm. Noch meine letzte Frage ist, wie war denn Ihre Schulzeit eigentlich? Eher gruselig? War das eine gute, die Sie gute Erinnerungen haben, Ihre Schulzeit? Wo waren Sie denn hier in Bremen?
Ich habe gute Erinnerungen an meine Schulzeit. Ich habe angefangen, ich komme ja, wie ich einleitend gesagt habe, aus Mahnhof, da bin ich auch zur Grundschule gegangen. Dann bin ich damals auf die weiterführende Schule, da gab es ja noch nicht so viel Wahl- und Auswahlmöglichkeiten, bin ich dann auf das damalige Schulzentrum an der Drebberstraße gegangen. Mhm. Jetzt die Wilhelm-Eubers und... dann bin ich weitergegangen in der Sekundarstufe 2 aufs Holterfeld, was nicht mehr existiert, weil ja Mercedes den Platz brauchte und das irgendwann planiert hat. Nachdem ich zum Glück mein Abi da noch machen konnte, wurde es da nach dem Erdboden gleich gemacht. Und dann war die Schule, die ich eigentlich ganz schön fand, weil sie relativ modern war noch, haben sie dem Erdboden gleich gemacht, gab es sie nicht
obwohl
mehr.
Obwohl es hat aber sich gelohnt, ne, muss man sagen, für Mercedes.
Natürlich.
Ja. Sie haben die Schulzeit in guter Erinnerung?
Ja.
Ah ja. Welches waren Ihre Lieblingsfächer? Sie haben so Leistungskurse auf jeden Fall gehabt, ne?
Ja, ja, natürlich. Ich hatte Mathe und Physik und Deutsch und Englisch. Also das war
Mathe und Physik, IT, ja klar, ne? Das Mathe ist ja naheliegend eigentlich.
Ich habe mich hinterher gefragt, warum ich das gemacht habe mit Mathe, aber ja, prinzipiell war das mein erster Fokus. Physik fand ich auch super. Mathe wurde irgendwann ein bisschen theoretisch, dass ich mich irgendwann gefragt habe, in Teilen, wozu brauche ich das noch? Es sei denn, ich möchte in die Forschung oder irgendwas gehen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte immer eher was ein bisschen auch mit Praxisbezug. Da war mir zum Ende hin dann Mathe ein bisschen theoretisch, aber das ist halt so, ne? Mathematik, man spielt ja ein bisschen mit Formeln und so weiter, schreibt sechs Seiten voll, was ich auch in 3 Sekunden, wenn ich es im PC eingebe, habe. Und von daher Aber man muss es halt auch verstehen, um was es geht. Und das ist halt ja die Strategie am Mathe, von daher.
Ja. Ja, Herr Hünecke, das waren im Großen und Ganzen meine Fragen.
Ja.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Mein Dank auch. Tschüss. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.